Familie. Ein Podcast über das Leben mit vier Kindern zwischen Trotzphase und Pubertät.
Kaffees sind gemacht, wir sind bereit. Yvonne, du auch?
Ich bin schon bereit, aber ich bin immer ein bisschen erdrückt von deiner Vorbereitung. Ich sitze so da und wir haben so recht spontan beschlossen, dass wir heute, also spontan gestern beschlossen, dass wir heute eine Folge aufnehmen. Und jetzt sitze ich wirklich da und habe vor mir so ein ausgedrucktes A4-Blatt mit Text vorne und hinten, den ich aber nicht durchgelesen habe. Und das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, dass du der bist, der vorbereitet und ich nicht vorbereite.
Tendenziell.
Aber jetzt hast du dich wirklich übertroffen, also ich bin gespannt.
Wir haben letzte Woche schon mal gesagt, dass wir diese Woche aufnehmen wollen und haben auch gesagt, was für ein Thema das wir haben. Und dann habe ich mich ein bisschen vorbereitet, ganz ein bisschen. Und bei mir sieht das einmal so bluffig aus, ich kopiere einfach irgendwelche Sachen aus dem Internet und pappe sie da auf ein A4-Blatt. Und zwar wollen wir heute über das Thema Lärm reden. Wie lärmig sind Kinder? Wie lärmempfindlich bist du eigentlich?
Hey, zum Glück gar nicht. Wenn ich lärmempfindlich wäre, hätte ich niemals vier Kinder.
Wieso? Also, es gibt ja auch viele Leute, die schon lärmempfindlich sind und trotzdem vier Kinder haben.
Ja, aber das stelle ich mir mega streng vor. Nicht? Also, ich finde, also zumindest unsere, vor allem die Jungs, die sind sehr laut.
Ja.
Und mich stört Lärm nicht.
Aber warum merkst du, dass du quasi nicht lärmempfindlich bist? Aber würdest du das festmachen?
Ich finde, das merkt man noch schnell, wenn man noch einmal ist und andere Leute finden, das ist zu laut. Kinder sind noch einmal zu laut. Also nicht mal nur unsere Kinder, auch andere Kinder sind zu laut.
Ja.
Das merkt man doch irgendwie so ein bisschen, dass Leute das stört.
Aber spannend finde ich noch, zum Beispiel, du hast nicht gerne laute Konzerte. Das nervt dich.
Ich habe auch nicht gerne Lieslingskonzerte.
Ja, aber es kommt ein bisschen auf die Art vom Lärm an.
Ja, nein, aber, okay, gut, so meinst du. Ja, ich bin so die Erste, die ein Pamir anlegt an einem Konzert, aber das ist ja mehr, weil ich einfach nie an ein Konzert gehe. Und ich habe mein Gehör, glaube ich, noch nicht so geschädigt, dass ich wie noch gut höre.
Ja.
Ja, und gestern Morgen haben wir ja zusammen sind wir gut gekäffelt.
Ja.
Und dann ist so der grösste Presslufthammerbagger, den ich je gesehen habe, neben dem Kaffee. Und das war auch mir zu laut.
Also gut, das war extrem. Das war vor dem Kaffee und der Boden hat zittert. Und wir haben dann also gedacht, ja, die Türen isoliert ja wahrscheinlich. Aber es war laut. Man hat es also fast nicht ausgehalten. Und zuerst wollten wir wieder raus und dann sind wir gleich geblieben.
Ja, wir hatten zu wenig Zeit, um so... wir haben einen klassischen faulen Rank gehabt. Das ist übrigens ein Begriff, den ich von dir gelernt habe. Und ich finde, der ist so gut.
Der ist super,
Muss ich aber vielleicht erklären, weil ich glaube, so nicht Appenzeller kennen den Begriff nicht.
Das ist so ein Ostschweizer Ausdruck, wenn man noch so Zeit hat, ein bisschen Führung, aber es reicht nicht, um etwas so richtig zu machen. Aber man ist gleich noch zu früh für einen anderen Ort. Das ist so ein Zeit... Zeitfaulheit.
Genau, auf jeden Fall haben wir einen klassischen faulen Rang gehabt und sind dort geblieben. Und zum Glück haben die Bauarbeiter dann um 9 Uhr Pause gemacht. Und dann haben
kurz.
15 Minuten ist schon ruhig gewesen.
Das sind Leute, die noch richtig arbeiten, wirklich, also eigentlich beeindruckend. Die einen mit so einer Ziege im Mundwinkel, wo man nicht rausnimmt, sondern dann einfach straight runter raucht und eine Schaufel in der Hand. Das ist schon Rock'n'Roll.
Bist denn du lärmempfindlich?
Ja, das Gefühl, ich bin nicht so lärmempfindlich. Aber eben darum bin ich auf das ein bisschen raus. Es ist ja immer so eine Frage vom Lärm. Oder auch, es ist nicht nur Dezibel-Lautstärke. Mich würde es wahrscheinlich auch nerven, wenn irgendwie das Techno, also zum Beispiel die Street Parade, habe ich ja gar nicht gern. Das verträge ich zum Beispiel schlecht, weil ich einfach nicht gern Techno habe.
Okay, das finde ich wieder okay. Ich kann zum Beispiel nicht schlafen, wenn es laut ist. Aber heute wollen wir uns wirklich auf Kinderlärm beziehen. Aber habe ich jetzt das falsch in Erinnerung? Wir haben ein bisschen zwei Themen heute.
Ja, das können wir dann noch. Was ist denn vom Lärm?
Ich überlasse das dir.
Vom Lärm zum natürlich auch Streiten. Jetzt du hast schon gesagt, unsere Kinder sind relativ laut, oder? Also, die sind relativ laut. Und wir haben uns einfach gefragt, wie ist denn das? Wie laut darf denn Kind eigentlich sein?
Also ich habe schon das Gefühl, dass eigentlich alle Kinder laut sind, aber ich glaube, es stimmt wirklich nicht. Auch meine Mutter hat mir schon ein paar Mal gesagt, ja weißt, die und die Kinder, die sind, können schon auch laut sein, aber nicht so laut wie deine. So, über andere Kinder. Also ich glaube schon, dass sie unsere Kinder auch laut finden.
Ja. Und ich finde es darum, den Exkurs, den ich jetzt ein bisschen machen möchte, habe ich darum spannend gefunden, weil ich glaube, da geht so ein, bisschen ein neues Streitfeld auch ein bisschen auf. Und es geht letztendlich geht es um Freiheit, um den Freiheitsbegriff. Also die Frage ist, wie viel Freiheit darfst du deinen Kindern gönnen, ohne dass die Freiheit der anderen einschränkst? Also so. Und das ist ja also das Recht, meine Faust zu schwingen, endet dort, wo die Nase von meinem Nachbarn ist. Würde man so ein bisschen sagen. Mhm. Oder, ich meine,
du hast mir jetzt gerade mein Zitat weggenommen. Das Einzige, was ich, dazu also in meinem Kopf parat hatte,
ist
nämlich, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Nach Kant. Das habe ich nicht gewusst, dass es von Kant ist.
Also ich habe ja viel studiert.
Und ich weiß, Kant, ich bin so stolz auf mich, dass ich das weiß.
Also der Kant hat das nie so aufgeschrieben, weil er hat viel komplizierter geschrieben. Also das wie Kant, ich habe mich mit dem müssen umquälen im Studium, aber es ist so ein bisschen zusammengefasst, sein Freiheitsbegriff. Oder so. Und daran schliessen sich natürlich viele Diskussionen an. Also man sollte quasi Freiheit haben, unvernünftig zu handeln, das ist okay, solange andere nicht darunter leiden. Aber da gibt es jetzt sehr viele spannende Diskussionen. Zum Beispiel eine Diskussion, die mir in den Sinn kam, ist, die sich eigentlich aufgelöst hat, ist Rauchverbot in Innenräumen. Das war ja mal eine Kampfzone. Also da haben viele gesagt, das geht doch nicht, ich muss doch rauchen und ich muss doch im Zug rauchen und meine Freiheit im Zug zu rauchen. Und heute würde man das ein bisschen als absurd abstempeln, weil man sich wie einig geworden ist, okay, deine Freiheit ist nicht so massiv eingeschränkt, du kannst immer noch rauchen, einfach draussen. Und der Disput hat sich wie aufgelöst, oder?
Ja, das stimmt.
Und jetzt in einem anderen Bereich zum Beispiel ist es in Riesenkampfzone das Thema Impfpflicht. Das wär, da könnten jetzt die einen argumentieren, wir machen eine Impfpflicht, weil du schränkst eigentlich die Freiheit der anderen ein, wenn du deine Kinder nicht impfen lässt oder dich nicht impfen lässt. Das wäre eine Argumentation. Und die andere Argumentation ist natürlich dann, die Freiheit über meinen Körper selber können zu verfügen, das gut ist höher. Da müssen wir jetzt nicht drin hineingehen, aber ich muss damit sagen, das ist ein Kampffeld. Mhm. Und jetzt reden wir über Kinder und dort könnte natürlich auch teilweise so eine neue Kampfzone, sage ich jetzt dem mal, so ein bisschen aufgehen. Dass man sagt, wie viel Freiheit darfst du denn deinem Kind geben, ohne dass meine Freiheit eingeschränkt ist, nämlich mein Recht auf ein ruhiges Leben in meiner Wohnung oder draussen.
Da fällt mir jetzt gerade ein, ist es... Ja. Beispiel, und ich glaube, das haben wir schon mal in einer von der ersten Folgen erzählt, wo wir in Wien waren. Das war eigentlich so ein bisschen Ausschlaggebende. Dort waren wir in einem Airbnb, so in einem Wohnquartier, in einem Reihenhaus. Und direkt vor dem Reihenhaus hatte es einen Kinderspielplatz gehabt. Mhm. Und unsere Kinder haben auf dem Spielplatz gespielt.
Mhm.
Und es sind unabhängig voneinander zwei Leute zu uns gekommen, in diesen Tagen, uns sagen, dass der eine Mann, ganz ein Herziger eigentlich, hat gesagt, ja, er hat also da noch nie so laute Kinder gehört und das störe ihn in seinem Garten.
Mhm, mh.
Und die Frau hat auch gesagt, sie ist im Homeoffice, sie können so nicht arbeiten.
Ja.
Und ich war super irritiert gewesen, weil es war schon ein Spielplatz gewesen. Für mich war es immer so gewesen, also auf einem Spielplatz können Kinder laut sein.
Ja.
In einem Kaffee, in einem Rest und im Tram, da kann man noch darüber diskutieren, oder? Aber Spielplatz ist für mich so per se ein Ort, wo Kinder können laut sein eigentlich.
Ja.
Und sie haben uns dann aber wie erklärt, also in Wien sieht das nicht so.
Ja, das kann man schwierig zum Beurteilen. Ich habe das jetzt noch, da ist auch noch mein Blatt, irgendwann haben sie den Anbau gearbeitet. Ich habe die rechtliche Situation.
Nein,
es hat mich auch wirklich wundern
genommen. Auf dem Blatt steht einfach ernsthaft Mietrecht.
Es gibt, ich habe recherchiert, wie ist es denn? Also wie viel Lärm ist denn zulässig? Und dort heisst es quasi, es ist... Also es ist rechtlich unzulässig, zum Beispiel jemandem zu künden, wenn ein Kind überkommt. Das habe ich noch spannend gefunden. Also wenn du in einer Wohnung wohnst und dein Kind überkommst und dann kündet man dir, so wie man es teilweise glaub, mit Haustieren auch darf.
Dann mit Hunden, genau, mit Hunden.
Mit Hunden oder so. Bei Kindern ist das nicht erlaubt.
Mhm.
Und es ist quasi, es ist natürlich sehr schwammig formuliert teilweise, dass man eigentlich ein normales Leben muss können führen und dazu also als Familie in einer Wohnung und dazu gehört auch Kinderlärm. Also Kinderlärm ist eigentlich erlaubt, oder? Also und dann heisst es aber da, wer durch Lärm oder sonstigen Unfug die Nachtruhe oder in einer Sitte und Anstand verletzenderweise die öffentliche Ruhe und Ordnung zur Tageszeit stört, wird mit Busse bestraft. Da ist aber Kinderlärm in dem Sinn nicht drin. Und das kann natürlich jetzt aber auch wieder, das ist ja nicht so spezifiziert. Und auch ein Spielplatz im Freien muss können lärmig sein. Es gibt aber Sperrzeiten. Und interessanterweise sind die über Mittag von 12 bis 1 und ab 10 Uhr zur Nacht. Und dann gibt es auch noch so ein paar Bundesgerichtsentscheide, wo man dann auch gesagt hat, also eine hat zum Beispiel mal geklagt gegen einen Spielturm in ihrem Quartier und die hat dann nicht recht bekommen, weil sie gesagt hat, Kinderlärm gehört zu einem normalen Leben in einem Quartier.
Ja.
Also man kann mal sagen, Kinder haben das Recht darauf, Lärm in einem gewissen Mass zu machen.
Genau, aber die Frage ist jetzt immer noch, wo ist es gleich unangebracht? Oder? Es gibt also nicht nur die rechtliche Situation, sondern ja. Leute, die sich ganz offensichtlich stören. Also wenn ich zum Beispiel ohne meine Kinder unterwegs bin und ich fahre einen Zug, und dann würde ich ja niemals neben in einem Abteil sitzen neben Kind. Also ja. Dann mache ich auch, sobald die Kinder laut sind, ich würde nie etwas sagen. Es stört mich auch nicht so, dass... Also ich finde das nicht blöd von denen, dass die laut sind, sondern ich wechsle einfach das Abteil.
Ja.
Das finde ich völlig okay eigentlich, oder?
Aber findest du denn legitim? Jetzt vielleicht, ich habe das auch schon gehört, zum Beispiel von jemandem, der kein Kind hat oder Leute vielleicht aus einer anderen Generation, die sagen, ich finde, Eltern geben ihren Kind viel zu viel Freiheit oder so ein bisschen das Laissez-faire und das ist einfach zu laut und ich finde, das geht eigentlich nicht. Ich finde, man müsste die Kinder im Zug, im Restaurant ein bisschen mehr einschränken. Verstehst du schon die Position oder teilst du das auch?
Ich probiere es zu verstehen, aber ich kann es nicht so verstehen, rein aus der Unfähigkeit von mir, das zu regulieren. Ich weiß nicht, wie man überhaupt die Macht könnte haben, das Kind in dem einzuschränken. Also bin ich viel zu wenig autoritär. Also weißt, ich kann es auf eine Art schon verstehen, aber ich denke, da müssen wir seine Kinder von Tag 1 an anders erziehen, als wir das machen.
Ja.
Also da haben wir eh schon verloren.
Ja, aber da,
hey, aber jetzt, ja, sorry, jetzt fällt mir wieder ein, wieso dass wir das Thema haben. Das habe ich mich vorher gefragt. Wieso sind wir auf das Thema gekommen?
Wieso?
Ich habe einen französischen Podcast gehört. So einen Französisch-Lern-Podcast. Und dort haben sie darüber geredet, wie das so ist in Frankreich mit Kind. Und dann haben sie erzählt, dass Kind in Frankreich, oder dass es im Zug generell, zum Beispiel im Zug, Metro, Tram, mega ruhig sollte sein. Es ist auch so ein bisschen verpönt, wenn jemand telefonieren im Zug. Und auch Kinder sind immer ruhig im Zug. Also wenn Kinder laut sind oder so laut spielen, dann wird man sehr schnell ermahnt.
Ja.
Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass wir gehen ja in einem Monat wieder auf Tschechien. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Weil dort ist das ja auch so. Also in Prag, im Tram, also die tschechischen Kinder sind mucksmäuschen still.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ich kann mich noch erinnern. Ja.
Also wenn sie einen kleinen Mucks machen, dann werden sie zusammengeschissen oder das Handy mit einem Film lieber drin gezeigt.
Ja.
Einfach, die Kinder sind ruhig.
Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe das schon sehr kritisch. Ich finde, Kinder müssen einfach auch ihren Ort haben, wo sie sich austoben können. Und das muss für mich auch auf einer Zugfahrt möglich sein. Vielleicht kann man dann schauen, dass man halt die Familienabteile hat, wo dann halt auch Kinder sind. Vielleicht auch in Restis, dass es halt Restis gibt, wo sagen, wir sind eher offen für Kinder. Ich verstehe es völlig, dass Restis zum Beispiel sagen, wir wollen eigentlich gar kein Kind bei uns, dann machen sie keine Kinderecke, schauen in dem Sinn, dass sie möglichst familienunfreundlich sind, finde ich völlig legitim, oder?
Ja, also ich glaube, wenn ich mir so überlege, für mich persönlich, ich finde auch, Kinder sollen dürfen laut sein, und zwar nicht nur auf Spielplatz, sondern auch auf dem Schulweg und auch im Tram oder wo auch immer. Also ja, irgendwie im Laden, das würde mich jetzt glaube ich auch nicht so stören. Aber ich weiss, dass ganz, ganz viele finden, das sollte nicht so sein. Das würde mich jetzt wundern. Also wenn ihr Rückmeldungen dazu habt oder andere Meinungen, würde mich das, könnt ihr euch sehr gerne schreiben.
Ja, sehr gerne. Aber es ist halt wieder das Spannungsfeld, wo wir schon oft drauf gestoßen sind. Wir finden, für eine gesunde Entwicklung von einem Kind muss es können, seine Emotionen ausdrücken, muss es auch können spielen, laut sein. Und das, dadurch, dass wir mehr mit dem Kind unterwegs sind oder nicht einfach nur daheim, ist das halt auch manchmal ein öffentlicher Ort. auf das, was du angesprochen hast, die französischen Kinder, gibt es so ein Buch. Es ist eine Amerikanerin, Pamela Druckerman, heisst sie irgendwie. Die ist in Frankreich und hat gefunden, krass, wie die Kinder in Frankreich so viel besser erzogen sind wie ihre eigenen.
Hey, du hast mir gesagt, wir hätten das Buch mal
gehabt. Ja, wir haben es mal gehabt. Ja. Ach, echt? Du hast wahrscheinlich dann irgendwie raus zum Mitnehmen.
Ja, ja, ziemlich sicher, ja.
Und das Buch heisst, warum, es gibt glaube ich zwei sogar, aber eins heisst, warum französische Kinder keine Nervensägen sind. Und sie, ja, sie ist in Frankreich und hat eigentlich 5 Punkte, die sie vor allem anspricht. Sie werden sehr stark auf Höflichkeit trimmt. Das haben wir mal da auch angesprochen. Also Bonjour sagen und Merci und so. Und sie haben klare Regeln, innerhalb derer sie sich frei können entfalten. Also zum Beispiel auch ins Bett gehen, was zum Beispiel bei uns ja völlig nicht möglich ist. Ein Punkt, den sie anspricht, ist, sie gehen früher in die Krippe, was ja, mega früh in der Schweiz und in Deutschland auch nicht ganz anders ist. Und sie haben viel Eigenverantwortung. Sie erwähnen zum Beispiel auch, dass man mit ihnen nicht so mit Babelsprache redet, sondern ihnen viel einfacher Eigenverantwortung gibt. Und ein Punkt, wo dann viele darauf angesprungen sind, man tut mit ihnen sehr oft kochen und sie essen also Menüs von den Grossen. Aber ganz ehrlich, ich weiß noch, ich habe das Buch einmal gelesen, ich finde, es ist auch ein elitärer Ansatz. Sorry. Ich habe das Gefühl, auch die Druckerman ist doch auch in einem abgeschlossenen Kosmos von so gut verdienenden Pariser Snobs. Also sorry.
Das ist doch ich habe es nicht gelesen, aber ja, logisch.
Ja, sorry, aber das finde ich so, es ist doch eine abgeschlossene Bubble auch, wo die Leute einfach auch Zeit haben, so mit ihren Kindern irgendwie Gutschen machen und so. Ich finde, es hat etwas Elitäres, nicht?
Ja, okay, aber wir sind jetzt wirklich keine Snobs und wir möchten ja auch mit unseren Kindern Gutschen. Also.
Wir sind aber auch, nein, wir würden auch zu dieser, durch das, dass wir in der Schweiz leben, gehören wir letztendlich auch zu dieser Elite, so schlimm wie das ist, aber...
Nicht von Armut bedroht.
Und in Frankreich sind, glaube ich, irgendwie etwa, ich habe mal eine Zahl gelesen, 2 bis 3 Millionen Kinder sind von Armut bedroht. Und das wird da völlig ausklammert, weil die haben dann ganz, ganz andere Sorgen, andere Probleme.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ja. Absolut. Aber wenn wir das jetzt mal auf die Seite lassen, dann ist schon so, ich glaube, also es gibt Länder, wo wahrscheinlich Toleranz, ich habe das Gefühl, Italien hat eine relativ hohe Lärmtoleranz bei Kindern. Also wenn dort die Bambini auf der Piazza rumspielen, also unsere Kinder sind dann immer irgendwie nett begrüßt worden und nicht kritisiert, wie eben in Tschechien, wo es wirklich, also ich finde es dort sehr extrem.
Ja,
du dort angeschaut wirst und ja...
Ja, ja, manchmal, aber es
fast... Wenn wir unsere Kinder so darauf trimmen, dann, dass sie dann einfach in der Woche ruhig sind, im öffentlichen Raum.
Ist jetzt auch wieder nur eine persönliche Wahrnehmung, aber teilweise finde ich, dort geht man fast wieder einen Schritt zurück. Also, früher war es halt einfacher, vielleicht gewesen, weil man mehr Platz hatte und man ist einfach in den Wald spielen. Und es hat so die, halt, was es sicher braucht, sind so die Bolzplätze, oder, wo man irgendwie shooten kann, spielen, ohne dass man dann... Andere. Was wir halt einfach machen, dadurch, dass wir viel unterwegs sind, sind wir auch in Ballungsräumen und unsere Kinder sind auch dort laut. Weißt du, in Städten, in Zügen.
Also wir wohnen ja in einer Stadt auch, ja. Genau. Also wir gehen ja auf, mit meiner Mutter unter anderem auf Tschechien.
Ja.
Und ich finde, sie kommt von dort und sie hat das, die Werte noch mehr, also so ein bisschen verinnerlicht.
Ja.
Und ich finde, sie wird dort auch, ist dort sie immer super angespannt mit den Kindern, oder? Also, also sie waren ja schon zweimal mit ihr dort und sie ist dort nicht so entspannt.
Sie hören zu, also du weißt, wir haben richtig Schiss. Also wir haben echt Schiss. Also Tschechien ist cool und die Leute sind auch super freundlich, mega gastfreundlich, mega cool.
Also nein, so freundlich sind sie jetzt auch nicht.
Nein, aber nicht die mit den Verwandten, sie sind nur nett mit den Verwandten.
Genau.
Aber jedenfalls ist es schon so, dass wir ein bisschen gestresst sind. Ja, das sehe ich auch so.
Ja.
Ich bin auch gestresst, weil ich muss viel Fleisch essen und Bier trinken. Und das
als Vegetarier nicht... und kein Bier trinkender ja. Mensch. Genau, ja, also da musst du durch.
Ja.
Genau. Also, ich glaube, das Fazit haben wir nicht zu diesem Thema. Nur so ein bisschen unsere, ich glaube, das haben wir eine ähnliche Haltung, oder? Würde ich sagen.
Ja, also wie würdest du das zusammenfassen? Dass...
Ich glaube, manchmal, vor allem Eltern dürfen sich auch ein bisschen mehr entspannen, wenn die eigenen Kinder laut sind. Weil oft ist es ja nicht so, dass es die Eltern selber stört, sondern die Eltern haben Angst vor anderen Leuten, dass es andere stören können. Und ich glaube, da lohnt es sich, wenn man so ein bisschen probiert, ein bisschen entspannter zu sein. Außer es stört einem selber, oder? Das ist ganz etwas anderes, wenn man selber mega lärmempfindlich ist. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann einfach wie so mal denken, hey, wieso schiesse ich jetzt meine Kinder zusammen? Ist es wegen mir, weil es mich stört? Oder weil ich Angst habe, es könnte andere stören? Und das, finde ich, könnte man ein bisschen mehr ablegen.
Ja, ja. Und dann muss man sicher dafür plädieren, dass man miteinander redet, oder? Wenn man mit uns redet und sagt, hey, eure Kinder sind jetzt für meinen Geschmack zu laut, dann kann man auch sagen, wir gehen einfach weg von da. Also das ist nicht so eine, glaube auch nicht so eine Sache, wenn man dann miteinander redet. Mhm. Aber hey, wir kommen zum Tiefpunkt vom letzten Monat. Wir sind, glaube ich, eigentlich nicht schlecht im Kurs. Wir haben wieder mal regelmäßig aufgenommen. Hast du einen Tiefpunkt?
Ja, ich habe einen Tiefpunkt, aber der kommt eigentlich erst noch.
Ist das erlaubt? Ja, okay.
Ja, also er ist so ein bisschen ongoing.
Okay.
Und zwar hat er mit dir zu tun.
Okay.
Und zwar hast du mich ja ein bisschen gezwungen, an einer Show, an einer Impro-Show für dir mitzumachen.
Also es ist eigentlich eine Podiumsdiskussion.
Es ist eine Podiumsdiskussion im Theater, genau, wo, ich mag mich noch erinnern, du bist heimgekommen und hast so gesagt, ja, wir bräuchten für die Podiumsdiskussion noch eine Psychotherapeutin. Hätte ich Lust, das zu machen? Mhm. Und ich habe wie nicht gerade Nein gesagt, ich habe aber auch nicht Ja gesagt. Mhm. Ich habe gesagt, ja, ich überlege mir es. Und du so, ah, was, du überlegst das? Aha, okay. Und ich habe so 3 Tage später gesagt, ja, ich müsste es langsam wissen. Und ich habe wie immer noch nichts gesagt. Und etwa 5 Tage später hast du gesagt, wir haben deinen Namen im Programm aufgenommen, ist es gefixt.
Also wir müssen jetzt nicht im Podcast anfangen zu streiten, aber ich habe eine andere Version von dem. Aber
also das ist meine Version, aber mein Tiefpunkt, also ob es der Event der Tiefpunkt wird sein oder nicht, das weiss ich ja noch nicht. Aber genau, also ich habe dann gefunden, ja okay, ja, dann ist es jetzt halt so. Mhm. Und dann habe ich einem von meinen Kindern das erzählt. Ja. So auf dem Skilift. Und das Kind hat so gesagt, ah, okay, also dass du das so auf der Bühne machst, das kann ich mir schon noch vorstellen. Aber kannst denn du auch gescheit reden? Das ist, glaube ich, mein Tipppunkt. Weil also, das ist ja genau meine Sorge, dass ich kann ja nicht so mit so Fachbegriffen und so reden, das mache ich wie nicht.
Ja, ich habe ja keinen Schiss um dich, weil du bist ja dann auch so ein Typ gleich, der irgendwie nicht nervös ist bei so etwas, und es nervt dich einfach irgendwie. Und darum wollte ich dich hier reinschmeißen. Wenn wir kommen, das ist am 16. April, Impro for Life, also...
Aber dir ist schon bewusst, dass ich das niemandem von meinen Freunden gesagt habe, wenn das
ist. Ja, jetzt nicht ist es im Podcast. Ich schneide niemandem das nicht raus, kannst du gerade vergessen. Nein, es ist mit dem Yves Bossart, Radio- und Fernsehphilosoph.
Das stresst mich eben gerade noch mehr, weil ich habe das Gefühl, das ist so einer der schlauesten Menschen. Und er kultiviert die Schlauheit auch. Also er benutzt ja sein ganzes Wissen ständig. Und ich habe das Gefühl, mein Wissen, das vielleicht mal da war, das tue ich nicht so. Ich pflege das nicht so.
Du tust einfach deine Schlauheit ständig ironisieren. Aber wir reden über Improvisation und wie weit man Improvisation im Leben kann anwenden kann. Und ich bin auch noch dort, aber ich muss nicht so viel Schlaues sagen, sondern wir reden aus der Perspektive der Improvisateure, der Niki und ich, und tun dann auch noch ein bisschen dazu. Es wird sicher mega, mega spannend.
Aber ich muss also nicht improvisieren, oder?
Nein, du musst einfach reden und darüber reden, wie... eine Improvisation vielleicht in Therapien oder im sonstigen Alltag kann anwenden. So wie du jetzt improvisierst, du hast ja nichts vorbereitet.
Nein, ich bin nicht vorbereitet, aber ich bin fast schon ein bisschen nervös.
Schon?
Jetzt, ja, jetzt schon. Gerade, wenn ich jetzt so daran gerade denke. Ich bin mega gut in so Sachen verdrängen.
Nein, das wird easy.
Okay, also das ist so ein mein aktueller Tiefpunkt.
Ja, ja.
Genau, was ist denn dein Tiefpunkt?
Also wir sind ja in Holland gewesen, haben wir mal erzählt, und dort ist der Hagelschlag ist wirklich wichtig geworden.
Erklären,
ja, was ich meine, ich muss es sagen. Hagelschlag ist so, sind so Schocki, wie sagt man dem, so Böllchen oder eher so kleine Stängel.
Nein, Streusel.
Streusel. Das ist das Wort, habe ich gesagt. Schocki, Streusel. Und die gibt es in verschiedensten Varianten in Holland, wo man kann so über Zeug drüber streuen. Und das haben unsere Kinder lieben, das seither. Die kann man jetzt nur noch irgendwo in einem entlegenen Mikro, irgendwo, wo du weißt, ich weiß nicht mehr, wo der ist, wo kann man den kaufen? Ich glaube, bei dir beim Arbeiten.
Rigiblick.
In Zürich ist es Rigiblick. Aber jedenfalls Hagelschlag. Und wir haben die, und die sind dann auch schnell wieder fertig. Und dann haben wir, ich war allein mit den Kindern und ich hatte eine Nacht. Und es hatte noch Hagelschlag. Und dann habe ich meinem Kleinsten nicht erlaubt, Hagelschlag über das Müsli zu tun am Abend. Weil wir gesagt haben, am Abend gibt es keine so Süßigkeiten mehr.
Mhm. Also ja. Er isst etwa 5-mal am Tag. Ist er das, für den heisst dann auch mal gut.
Genau. Und das Problem war, meine Tochter und auch meine Söhne wollten gerade so ein bisschen erzählen. Wir wollten über Sachen reden. Es ist auch irgendwie noch wieder um Fußball gegangen, aber nicht nur. Und die wollten wirklich mit mir diskutieren. Und dann ist er, der Kleinste, so ausgerastet, hat alles umgeschmissen, hat das Müsli am Boden geschossen und hat einfach nur noch gehebt und geschrauen. Und da, ja, Emotionen. Es ist, wir haben gesagt, das müssen Kinder, das ist völlig okay. Aber was mich gestresst hat, ist, nachher sind alle sind einfach gesagt, ich halte es so nicht aus, haben es schnell gegessen. Und die Eltern sind dann einfach gegangen und haben gesagt, wir hätten jetzt auch gerne mit dir geschwätzt, Papa, aber sorry, das geht nicht, wir gehen. Und dann bin ich so allein mit dem Kleinsten dort.
Oh nein.
Und er frustriert, ich frustriert. Und das ist so ein bisschen.
Ist das dort, wo ich dann irgendwann viel später heimgekommen bin und es war der ganze Boden voll Spaghetti? Gewesen.
Ah, Spaghetti sind es.
Spaghetti
ja.
Hat, ja. Ja, hat es glaube ich, eigentlich offiziell gegeben und er hat die am Boden geschmissen.
Ja, genau.
Das ist so verdrechnet, die Spaghetti am Boden.
Du hast völlig recht, er hat die Spaghetti genommen und dann am Boden geschmissen. Und die sind immer noch am Boden gewesen, wo du heimgekommen bist. Ja. Das ist mein Tiefpunkt. Jetzt von den französischen Kindern möchte ich eigentlich so ein bisschen überleiten. Was auch in dem Buch steht, ist, dass sie ihnen auch viel Freiheiten geben. Also, dass man aufpassen muss, dass es nicht nur ganz rigid ist und dass sie sie lesen, Konflikte selber austragen. Etwas, was ja viele eigentlich so ein bisschen als Ratschlag geben. Jetzt die Frage ist, wie ist das, wenn Kinder streiten, wenn Kinder miteinander, ja, auch wirklich teilweise so ein bisschen prügeln, wie weit lässt man Kind das machen und wann schreitet man eigentlich ein? Das ist eigentlich noch spannend. Das ist so ein bisschen die Frage. Was, hast du eine Meinung dazu?
Also, und ich glaube noch wichtig, wir meinen jetzt nicht unbedingt auf Geschwister die Streit bezogen, sondern wirklich Kind mit anderen Kindern.
Ja, ja. Man kann es dann auch auf Geschwister die anwenden, natürlich. Es kommt auch nicht so darauf an, aber auch draussen mit anderen. Ja.
Ja, also ich bin da sehr defensiv, also sehr zurückhaltend.
Mhm.
Ich glaube, ich lasse sie möglichst viel selber austragen.
Mhm.
Und ich finde aber immer noch die Frage, ist dein Kind gerade eher so das Opfer oder ist es gerade eher Täter in?
Ja, aber also was...
Also wir haben jetzt gerade einen spannenden Vorfall gehabt. Eins, wir haben das erste Mal, ist eigentlich ein Kind von uns ein bisschen verprügelt worden, kann man sagen, oder?
Ja.
Wirklich.
Ja.
Also wir mussten zum Arzt müssen am nächsten Tag, weil es verletzt war. Und es ist sehr, also das ist in dem Fall jetzt schon eine sehr einseitige Prügelei gewesen.
Wissen wir nicht so genau,
und,
aber...
Ja, doch, von denen, die zugeschaut haben und so.
Ja.
Von denen wissen wir schon, kann nicht nur von unserem Kind. Aber auf jeden Fall dort ist dann wie für mich auch klar gewesen, dass ich jetzt nicht weder den Eltern von dem anderen Kind, also ich tue die nicht kontaktieren, oder ich tue das auch nicht der Schule sagen, dass das Kind gemacht hat, sondern ich habe gefunden, hey, okay, ich komme das jetzt einmal gewesen. Wir sagen unserem Kind, hey, wenn das wieder mal so etwas sein soll, dann rennst du genug schnell davon.
Ja.
Und ich habe jetzt da keinen Handlungsbedarf gesehen. Mir ist aber jetzt von den Leuten, die das ein bisschen mitbekommen haben, mehr als einmal gesagt worden, hey, aber das musst du doch deinen Eltern sagen, das Kind muss doch bestraft werden, das muss doch die Schule wissen. Oder? Und das habe ich eine spannende Diskussion gefunden.
Ja, also ich da bin jetzt ein bisschen oldschool. Ich finde das auch nicht so richtig, wenn man so Kind, was man, finde ich, ein bisschen stärker macht, so ein bisschen blamed und so findet, das sind so Problemkinder, die andere verprügeln oder so. Ich kann jetzt auch, natürlich habe ich es brutal gefunden, dass er ja wirklich so ein bisschen eine Verletzung hatte, aber wie weit jetzt das andere Kind da böswillig das verursacht hat, kann ich zu wenig beurteilen, außer Distanz. Und natürlich möchte ich mein Kind schützen, aber es ist halt auch nur mal ein Teil davon, dass sie Konflikte austragen und dann manchmal halt ihre Emotionen auch nicht kontrollieren können. Und dann kommt es halt auch manchmal ein bisschen zu körperlicher Gewalt.
Ja, ich finde auch noch, ich meine, du bist ja zum Glück mal ein Bub gewesen.
Bin ich mal gewesen, ja.
Bist mal gewesen, ja. Das ist für mich noch gut, weil ich bin ja nie ein Bub gewesen. Oder? Dass du dann das ein bisschen normalisierst und sagst, hey, ja, Mann, bei Buben ist das normal, wir verprügeln uns ein bisschen und dann ist es auch wieder gut.
Ja.
Also, als meint, also ich... Ich habe nie jemanden verprügelt. Ich bin auch nie verprügelt worden. Ich glaube, das gibt es vielleicht schon noch ein bisschen weniger wie Mädchen. Oder ich weiß es nicht.
Aber wahrscheinlich, ich weiß, es ist schwierig zu sagen. Ja.
Also ich, bei mir sind es so zwei Sachen. Einerseits möchte ich nicht das Kind, eben, wie du sagst, so stigmatisieren und in die Problemschublade stecken. Ich finde, das ist auch nicht einfach für die Eltern und für das Kind. Und wenn du so den Stempel hast, dann geht es schon so fast ein bisschen in die Richtung selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja.
Oder? Dass es dann das immer mehr, das nimmt dann die Rolle auch an, identifiziert sich mit dieser Rolle, es wird nicht besser.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich will es nicht verharmlosen. Ich habe auch mit meinem Sohn über die Situation geredet und mich hat es mega Wunder genommen, wie er es wahrgenommen hat, wie weit er jetzt auch vielleicht psychisch unter dem gelitten hat. Und ich habe das mit ihm versucht auseinanderzunehmen, was ist da passiert, wie hast du reagiert. Und ich finde, er hat es dann eigentlich letztendlich sehr reflektiert gesehen und hat dann gesehen, okay, ja, vielleicht habe ich ja ein bisschen provoziert, ich hätte früher noch zurückgehen und vielleicht einfach davor rennen. Und das habe ich eigentlich sehr gut gefunden, dass er aus dem etwas lernt. Und das habe ich auch noch mal wieder recherchiert. Aber nein, das, es ist auch ganz simpel. Okay. Das klingt immer so hure bläffig. Aber dass Entwicklungspsychologie eigentlich sagt, Streiten gehört zur gesunden Entwicklung von einem Kind. Also man sollte Kinder auch streiten lassen, jetzt auch wie Geschwister. Sie lernen, Konflikte zu lösen. Und was ich auch noch spannend finde, sie sagt, die Entwicklungspsychologin, Kinder können eben Konflikte noch nicht verbal lösen. Und wir als Erwachsene haben immer das Gefühl, ja, nehmen Sie doch mal, redet einfach drüber quasi und sind doch ein bisschen entspannt. Und das heisst, sie gehen darum schneller in die Emotion rein oder eben auch in einen physischen Akt. Aber es ist völlig normal, dass Kinder streiten. Und ich finde, einschreiten, wenn man es jetzt auf dem Spielplatz oder so sieht, würde ich eigentlich nur bei Verletzungsgefahr. Sehe ich auch so, wenn es wirklich Verletzungsgefahr ist, einschreiten, aber vorher nicht.
Aber es gibt es doch noch häufig, oder, dass eingeschritten wird, finde ich. Oder dass jemand gesagt wird, hey, das Schäufeli gehört meinem Kind und nicht ihm.
Ich finde
uns ist doch auch schon gesagt worden von Eltern, ein Kind von uns hat ein Kind irgendwie ein Schimpfwort gesagt.
Ich furzte ins Gesicht, hat er gesagt.
Hat er gesagt, er hat gedroht, er furzte dem Kind ins Gesicht. Und nachher sind die Eltern sehr hässlich auf uns zugekommen. Ist okay, ja. Also ich habe dann auch gesagt, ja, es tut mir leid, dass mein Kind das sagt.
Das tut mir, sorry, nicht leid. Also ich furzte ins Gesicht, ist einfach da lustig. Also,
ja,
sorry.
Natürlich finde ich es lustig.
Ja.
Wir haben mega müssen lachen nachher. Aber ich sage denen auch, ja, das tut mir jetzt mega leid, wenn das Kind jetzt unter dem leidet. Also,
natürlich. Aber wenn
andere Kinder zu meinen Kindern so Sachen sagen, würde niemals einschreiten, nie.
Nein, aber ich finde, du schützt eben dein Kind auch nicht. Weil wenn ein Kind zu dir sagt, ich furze dir Sicht, muss das Kind lernen, zu sagen, hey, geht es dir eigentlich noch? Das kannst du nicht bringen, sonst furze ich dir nämlich auch ins Gesicht. Also, das heisst, er muss lernen, die Situation auszuhalten. Und das ist letztendlich eine Fähigkeit, die Kinder lernen müssen. Darum sagt man ja auch bei Geschwistern, man sollte möglichst wenig einschreiten. Das finde ich auch manchmal ein heikel, wenn man das Gefühl hat, das eine Kind ist stark unterlegen. Finde ich sehr, sehr schwierig. Und dann muss ich manchmal auch einschreiten. Und dort finde ich einfach möglichst, sie halt aus der Situation rausnehmen, wegnehmen und dann sagen, komm, lass ein Hörspiel oder wirklich aus der Situation raus, finde ich.
Also ja, bei unseren Kindern tun wir schon noch ab und zu einschreiten,
ja,
oder? Aber da passiert es dann manchmal auch, dass einfach zu mitten während der Nacht irgendwie ein Kind einem anderen ein Glas Wasser über den Kopf leert. Ja. Ist auch schon passiert, oder?
Ist auch schon passiert.
Oder wenn sie sich verprügeln, das Größere, das Kleinere. Wobei, ich muss sagen, die Kleinen sind also, die können also genauso gewalttätig sein.
Ja, das Beissen ist also ein Problem, was ja da teilweise schon noch ein bisschen gefährlich ist, wenn sie beissen. Ich glaube, das bei kleinen Kindern muss man ihnen dann wie auch sagen, hey, beissen ist jetzt wie eine Waffe, die du nicht darfst einsetzen, weil das ist sehr gefährlich. Mhm. Weil die Zähne sind einfach sehr kräftig.
Aber das, damit man es nicht falsch versteht, wo ich schon auf dem Spielplatz oder auf dem Fußballplatz eingreife, ist eigentlich, wenn mein Kind auf ein anderes losgeht. Also ich bin viel zurückhaltender, wenn ein anderes Kind auf mein losgeht. Finde ich wieso, dass mein Kind sich ein bisschen wehren und aber wenn ich sehe, dass mein Kind irgendwie ein anderes wird verprügeln, dann würde ich schneller eingreifen.
Ja.
Oder?
Ja,
das ist, glaube ich, schon auch so.
Doch, das habe ich auch so. Das sehe ich auch so. Was ich noch spannend gefunden habe, ist, dass man ja oft will, man das Kind sich beim anderen entschuldigt. Also man sagt so, es gibt einen Schuldigen und einen Unschuldigen. Und das ist oft aber sehr schwierig, weil man ja den Kontext oder die Situation gar nicht so genau gesehen hat. Und sie empfiehlt jetzt dort in diesem Artikel eigentlich, dass das Kind viel mehr einfach Frieden machen sollte. Komm, wir machen Frieden. So. Nicht, ich bin schuldig und du bist unschuldig. Und die Kinder können das sehr gut sagen. Hey, Frieden, wir sind gut miteinander.
Hey, das finde ich mega gut.
Ja.
Weil das andere ist schon ein bisschen fies. Das habe ich ja schon bei den Geschwistern erlebt, oder? Dass ich auch gesagt habe, hey, jetzt musst du dich entschuldigen. Aber das eine Kind hat das andere so lange provoziert, bis dann das andere ausgezickt ist. Und dann findet es das ja mega unfair. Ja. Müssen sie Entschuldigung sagen.
Jetzt muss man wieder mal, wir haben ja schon, schon schlecht über die Schule geredet, ja, vielleicht auch, aber man muss die Schule da noch ein Känzchen finden, die machen das ja sehr gut. Unsere Tochter ist ja Friedensrichterin, Friedensstifterin, wie heisst
das? Ich habe den Namen vergessen.
Konfliktlöserin.
Konfliktlotsin.
Konfliktlotsin. Sie ist ja also tatsächlich Konfliktlotsin und da hat sie auch so eine kleine Ausbildung machen, also so ein Kürzchen. Mhm. Und sie ist dann in der Pause zuständig, um so Konflikt zu lösen.
Von den Kleineren.
Von den Kleineren. Und die haben ja auch so eine Methode, die Friedenstreppe.
Die haben es, glaube ich, in allen Schulhäusern unterdessen.
Ja, genau.
Und alle unsere Kinder, ich weiss nicht genau, wie es funktioniert, aber alle unsere Kinder wissen, wie die Friedenstreppe funktioniert.
Ja.
Und wenn wir Streit machen, und ich finde, es klingt mega cool. Oder?
Ja, es ist ja so, der eine der erzählt, wie habe ich es wahrgenommen, und der andere muss quasi ruhig sein, und dann erzählt das andere Kind, wie habe ich es wahrgenommen, und dann müssen sie ihre Gefühle äußern, wie fühlst du dich und so, und dann müssen sie Lösungen suchen, und am Schluss treffen sie eine Abmachung. Und es klingt natürlich jetzt alles so mega gut, aber unsere Tochter hat dann auch schon gesagt, ja, manchmal eskaliert das halt gleich, und es funktioniert dann überhaupt nicht so nach dem Schema. Aber ich finde es einfach gut, dass man das bewusst angeht und eben auch nicht so in das, auch wieder nicht so in das Blaming hineingeht.
Genau,
dass man sagt, hey, du bist jetzt das Problemkind. Und oft ist das, finde ich, auch so ein bisschen struktureller Rassismus, dass nämlich Kinder mit Migrationshintergrund eher geblamed werden. Das ist jetzt eine These von mir, kann man auch mir widersprechen.
Ja,
ich glaube aber, das habe ich auch schon erlebt, dass das so ist, dass die eher als die Schuldigen angestellt werden, weil man wieder den Kontext zu wenig sieht.
Mhm.
Ja, das, also, könnt ihr gerne schreiben, wenn ihr
gerne Bezug nehmen.
Meinungen dazu habt.
Nimmt das immer sehr Wunder, Meinungen.
Ja.
Ja. Ja. Hey, und ich glaube, wir kommen so langsam zum Schluss.
Ja, hast du noch etwas zum Lärmen, Streiten?
Nein, aber wir wollten noch eine kleine neue Rubrik einführen.
Ja, das war deine Idee.
Meine Idee war, und zwar ein Kulturtipp.
Ja, genau. Ja.
Einfach, dass man immer irgendwie irgendetwas, es kann etwas mega Banales sein, was man so mit Kind könnte machen könnte. Oder?
Ja.
Den vorschlagen.
Finde ich super Idee.
Willst du anfangen? Hast du
also ja, etwas? Ja.
Du hast ja wieder vorbereitet.
Ja, nein, jetzt ist sehr ein Zürich-lastiger Tipp, aber das ist jetzt auch von meinem Beruf ein bisschen geprägt. Wenn ihr Impro-Theater für Kinder schauen, gibt es die Möglichkeit, am 17. Mai auf dem Freien Lagerplatz spielt C.G. Wahu, das heisst irgendwie Zaubergeschichten Wahu. Gut, ich weiß nicht, was wahr heisst, aber es sind coole Impro-Spielerinnen, nicht von Mann und Pfirsich, aber so aus unserem Kosmos, die Impro für Kinder machen. Und am 25. Mai gibt es Geschichtenkisten im Zollhaus. Das eine ist am 1. am 17. Mai und am 25. Mai ist es am 2. Ich glaube, die Kinder finden es cool, Impro für Kinder mit Geschichten, wo sie selber können auch Gegenstände mitbringen, wo in Geschichte integriert werden.
Kannst du vielleicht können sagen, manchmal mitspielen. Wie alte so. Kinder? Weißt du, was wäre da so
das Ja, Ziel, das ist, glaube ich, so, ich hätte jetzt mal gesagt, so ab 5 bis 10, vielleicht 12. Ja.
Okay. Ich habe etwas mit grösseren Kindern, mit Teenies. Bin ich kürzlich das erste Mal machen, das erste Mal in meinem ganzen Leben, bin ich mit meiner Tochter Fingernägel anmalen.
Zeig mal,
die sind nicht mehr. In der Schminkbar, ja. Natürlich sind sie nicht mehr.
Ja.
Und das ist eigentlich ein mega cooles Erlebnis, so das zweite.
Gibt es die auch in anderen Städten in der Schweiz? Oder gibt's in
Schminkbar gibt es in mehreren Städten, wie ich weiss. Basel, glaube ich, Luzern und so. Mhm. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Orte, wo man das machen kann. Ich finde, dort machen sie es mega cool. Ja, also wirklich, sie sind mega nett, nehmen sich Zeit.
Wie ist denn das gegangen? Also, was haben Sie da ein Güppli getrunken? Und,
Nein, wir haben ein Teeli getrunken, einen Fruchtspieß bekommen und so Beichen so rauf tun und dann so Maniküre, halt richtig Maniküre, mache ich sonst nicht. Was aber lustig ist, muss ich sagen, für mich ist das eigentlich ja nichts. Das ist ein bisschen Geldverschwendung an mir, weil ich bin so ein Ruhig, dass nach 3 Tagen gehe ich dann natürlich in den Garten, vergiss die Gartenhändchen anzulegen, buddle irgendwelche Löwenzahn aus der Erde und das Ganze bröckelt ab.
Ja.
Das heisst, es ist dann, also es hat bei mir wirklich etwa 4 Tage gehabt.
Mhm.
Und nachher ist es abgebröckelt. Und bei unserer Tochter, die nicht so in der Erde rumbuddelt, ist es wirklich einfach 2 Wochen lang mega schön gewesen.
Und haben sie dann so ein bisschen miteinander geplaudert während dem Trip?
Ja, nein, okay, das muss ich noch ein bisschen herausfinden, weil das ist ein bisschen speziell, weil beide haben ja jemanden, wo das gerade am machen ist. Also die hören dir dann auch immer zu.
Ah, okay.
Also dann ist immer so, sollen wir jetzt mit denen reden oder wir zusammen?
Ja, ja.
Und so eine Mischung dann. Aber ich habe dann schon auch mit ihr ein bisschen geplaudert, ja.
Ja.
Ja, und am Schluss musst du ja noch irgendwie 15 Minuten dort bleiben, um zu trocknen lassen. Mhm. Und dann kannst du auch ein bisschen so zusammenreden.
Ja, ja.
Wenn klar, eben ich selber hätte jetzt wahrscheinlich lieber eine Massage, weil ich ja eben genau weiss, dass so Nägel wie mir ja dann einfach nicht lange halten.
Ja.
Aber ich finde wirklich so, für mit Teenies ist das eigentlich etwas mega Cooles.
Ja, also könnt ihr machen mit euren Töchtern oder euren Söhnen.
Genau. Genau.
Hey, dann glaube ich, haben wir es für heute, oder? Bin ich zu fest vorbereitet gewesen, oder?
Nein, also ich finde es ja mega okay, wenn du vorbereitet bist, weil das heisst ja, dass ich ein bisschen weniger muss vorbereiten.
Wir hatten doch mal die Diskussion über das Mansplaining. Und ist das auch ein Mansplaining? So,
da muss ich mir jetzt noch überlegen. Auf den ersten Blick nicht, nein.
Gut, super. Also, nein. Hey.
Du bist wirklich auch nicht ein Mansplainer, eigentlich.
Ich versuche es.
Oder ich würde es gerade unterbinden.
Also gut.
Nein, danke vielmals fürs Vorbereiten.
Ja, wir wünschen euch schöne Ostern und einen schönen Frühling.
Schulferien.
Macht's gut. Tschüss.
Familie.